Also ich würde gerne, dass meine Enkel, auch wenn ich glaube, das schaffe ich nicht, in einem Deutschland aufwachsen, wo es keine Altlasten mehr aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt. So, und wenn ich dann keine Arbeit mehr habe, dann ist es halt gut. Dann muss ich halt die Firma umstrukturieren auf den Tiefbau oder. Aber das ist halt wirklich so mein Herzenswunsch und mein Ziel. Ja.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Es passiert immer wieder, dass in Köln bestimmte Bereiche kurzfristig evakuiert werden, gesperrt, Leute müssen weg, weil es einen Bombenfund gab und der Verdacht besteht, dass diese Bombe, die zum Beispiel bei Bauarbeiten berührt worden ist, explodieren könnte. Unser heutiger Gast ist Stefan Hansen und er hat genau mit diesem Themenfeld zu tun. Er hat die Kölner Firma KMBS und das steht für Kampfmittelbeseitigung und Service GmbH. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein darf für die Einladung und mich und mein Unternehmen vorstellen darf.
Ja, freut mich sehr. Es ist ein Themengebiet, das sicherlich schwierig ist, also einmal von dem, was du machst, nämlich alte Bomben zu detektieren und dann der Entschärfung zuzuführen. Und zum anderen auch viele Leute vielleicht so ein bisschen Fragen haben, wie funktioniert das, selbst wenn ich baue, worum muss ich mich da kümmern, was muss ich in die Wege leiten, damit nicht dieser Bau gestoppt wird von so einem Blindgänger. Wir würden gerne erst ein bisschen was von dir erfahren, Stefan. Und zwar, du bist seit 2016 Kölner, hast du erzählt. Wie kam es dazu? Eigentlich bist du ja Norddeutscher, ne?
Ja, genau, Stefan. Ich bin gebürtiger Hamburger und habe dort auch lange Zeit gelebt. Meine Familie ist auch noch dort oben. Durchs Militär hat mich das so ein bisschen deutschlandweit weggezogen, auch ins Ausland. Und irgendwann bin ich dann halt nach der Militärkarriere in Köln gelandet.
Okay, also das, du bist 12 Jahre lang Soldat gewesen und warst dann wo stationiert?
Ich war stationiert in Wildeshausen in Niedersachsen, in Oldenburg, in Varel. Eine Zeit lang war ich in Hammelburg, in Altenstadt in Bayern. Also es hat mich ein bisschen umhergezogen.
Du gehörtest da einer ganz speziellen Division an, nämlich die nannte sich dann die Division Schnelle Kräfte. Viele kennen die, glaube ich, weil eine Teilanhalt davon das sogenannte KSK ist.
Ja, genau, das ist richtig. Früher zu meiner Zeit gegründet die Division Spezielle Operationen, die wurde dann umbenannt in die Division Schnelle Kräfte und die beinhaltet praktisch die ganzen Spezialkomponenten, die die Bundeswehr halt in der Heeresstreitkräfte halt da hat, ja.
Viele Leute, die im Bereich Kampfmittelräumung, auch im zivilen Bereich arbeiten, haben so eine militärische Vorerfahrung, glaube ich, das ist ganz klassisch, ne?
Ja, ursprünglich sollte man das meinen, ist aber nicht unbedingt der Fall. Also ich sag mal, der Ursprung kommt natürlich vom Militär. Die Kampfmittel, die halt, ich sag, gesucht und detektiert werden, die stammen ja praktisch aus einer militärischen Vergangenheit. Dementsprechend ist das auch logisch, dass ehemalige Militärs diesem Thema halt näher sind als ein Zivilist, wenn man das so sagen darf.
Jetzt sind wir schon fast ins Thema reingekommen. Ich würde trotzdem eher nochmal ein bisschen mit dir über Köln sprechen. Und zwar fragen wir immer ganz gern unsere Gäste, was ist der Lieblingsort in Köln?
Der Lieblingsort in Köln für mich ist wirklich in Rodenkirchen, die Rodenkirchener Riviera, wie man so schön sagt, der Strandabschnitt, wenn man dann praktisch, ich sag mal, zum Dom halt hinblickt. Und ich vergleiche Rodenkirchen immer so ein bisschen mit Blankenese in Hamburg und habe mich halt hier total heimisch gefühlt sofort, als ich es gesehen habe, dieses kleine Städtchen innerhalb von Köln und habe gesagt, hier will ich leben, hier will ich wohnen und so ist es auch gekommen.
Mhm. Du hattest die Firma schon in Hamburg gegründet auch und dann ist sie jetzt nach Köln gezogen und ist damit auch in Köln der erste privatwirtschaftliche Betrieb auf diesem Gebiet, Kampfmitteldetektion und Beseitigung, ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also ursprünglich gegründet in Hamburg, aus meinem Einzelunternehmen hervorgegangen, gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen und dann war halt die Logik, dass ich das Unternehmen nach Köln hole, weil ich hier lebe. Und in Hamburg gab es halt eine Vielzahl von Kampf- und Beseitigungsfirmen. In Köln keine einzige, die direkt in Köln ansässig ist.
Komisch, ne?
Ja, es ist absolut komisch. Ist aber auch ein bisschen der Landesverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geschuldet, weil die halt lange Zeit einen einsamen Weg deutschlandweit gegangen sind in diesem Themenfeld.
Nämlich, also die haben das als öffentlich, also es ist ja eine öffentliche Aufgabe. Wir haben mit diesem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der, glaube ich, bei der Bezirksregierung Düsseldorf anhängt, ne? Und aber deswegen ist genau jetzt auch spannend, also privat, öffentlich, wo ist da die Arbeitsteilung auch?
Ja, also natürlich ist das Auftrag der öffentlichen Sicherheit, ist der Kampfmittelräumdienst Düsseldorf für zuständig. Mhm. Deutschlandweit ist das tatsächlich ausgelagert worden, dass halt für die Suche, die Detektion an sich, das Freilegen halt private Firmen halt herangezogen werden, weil das der Staat gar nicht leisten kann. Mhm. Ja, also wenn man überlegt, wie viele Baustellen es gibt und das wäre ja ein enormer Posten an Personalressourcen, die vorhalten müssten. Und NRW hat es bisher so gemacht, dass sie Vertragsfirmen hatten, die dann für die Bezirksregierung die Oberflächenüberprüfung halt vollzogen haben. Aber wie jeder Bauträger mir wahrscheinlich auch zustimmen wird, ist das dadurch halt zu extrem, Zeitspannen an Bauverzug gekommen, weil die einfach nicht hinterhergekommen sind. Und wenn so eine Baustelle stehen bleibt, ist das natürlich auch mit enormen Kosten verbunden.
Ja, also das war so, dass in NRW lief es so, dass schon Privatfirmen das gemacht haben, aber das waren ganz spezielle, die quasi dann bestellt waren, formuliere ich es mal, von der Bezirksregierung und dann immer gerufen wurden?
Ja, genau. Es gab eine Losvergabe für bestimmte Bezirke und das wurde dann aufgeteilt und damals gab es halt nur ein, zwei wenige Firmen, die hier ansässig waren und die haben das jahrelang gemacht und hatten praktisch eine Monopolstellung und waren in dem Sinne nicht der freien Wirtschaft unterworfen, sondern waren halt gesetzlich da für die Bezirksregierung.
Ja, und jetzt am 1. Juni, glaube ich, dieses Jahres wurde die Kampfmittelverordnung in NRW auch geändert und das war jetzt genau die Öffnung des Marktes oder wie soll man das verstehen?
Ja, so kann man das sehen. Also NRW ist jetzt halt das letzte Bundesland oder in meinen Augen auch das einzige, was halt noch so ein bisschen diesen komplizierten Weg geht. Es ist noch nicht alles gut mit dieser neuen Verordnung, weil viele Ordnungsbehörden sind ein bisschen alleingelassen worden, wie jetzt der Umgang damit ist, die Bauträger auch. Es ist ein bisschen verworren formuliert. Jetzt ist aber so, dass private Firmen halt für die Spezialtiefbaumaßnahmen, sprich wenn das Gründen von Verbauträgern für das Ausheben von Baugruben, die Baubegleitung, können halt private Firmen halt rangezogen werden.
Ja, okay, fangen wir vielleicht mal der Reihe nach an. Wenn man also jetzt ein Neubauvorhaben hat, wie läuft das dann konkret ab? Wo stellt man dann den Antrag?
So, wenn man einen Bauantrag stellt, ist es auch gleichzeitig so, dass man die Kampfmittelfreiheit bescheinigen lassen muss. Da ist es so, dass man dann über die Stadt oder Ordnungsbehörde, jetzt hier in Köln die Ordnungsbehörde, dann eine Luftbildauswertung anfordert. Die Ordnungsbehörde reicht diese Daten an die Bezirksregierung Düsseldorf weiter. Mhm. Und die Bezirksregierung Düsseldorf schaut dann in ihren Archiven nach, ob es dafür schon Kartenmaterial gibt, ob Luftbilder vorliegen und wertet das dann anhand der vorliegenden Datenlage aus.
Vielleicht muss man das einmal noch erklären, also auch für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Es gibt über 200.000 Luftbilder, glaube ich, für NRW, die damals von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs aus den Flugzeugen aufgenommen worden sind. Damals vor dem Hintergrund, glaube ich, um zu kontrollieren, ob die Bombenabwürfe auch die Ziele getroffen haben, die sie treffen sollten. Das war, glaube ich, der Hintergrund, ne?
Ja, also es gab ja früher noch kein Google Maps oder Google Earth und die Satellitentechnik an sich und demnach war es halt auch so, dass Aufklärungsflüge halt durchgeführt worden sind, um natürlich auch Ziele auszumachen, Fabriken, bestimmte Gebäudeabschnitte, Brücken, kritische Infrastruktur. Und da gab es halt immer im Vorwege Aufklärungsbilder. Dann war es meistens so, dass wenn so eine Flugrotte dann losgeschickt worden ist, so eine Bomberrotte, dass das erste Flugzeug ein Bild aufgenommen hat von dem ursprünglichen geplanten Ziel und das letzte Flugzeug dann ein Bild aufgenommen hat, um die Trefferquote halt zu dokumentieren, ob das Ziel halt erfolgreich bekämpft worden ist oder nicht. Und anhand dieser Luftbilder kann man einiges sehen im städtischen Bereich, aber auch vieles nicht.
Gehen wir erstmal von dem aus, was man sieht. Man sieht zum Teil eben, dass da Einschläge sind, und zwar einfach nur Krater im Erdboden, die darauf hindeuten, da ist zwar was runtergekommen, aber es ist nicht detoniert. Also die Bombe war sozusagen ein Blindgänger. Und das sind die Stellen, die man jetzt ganz kritisch im Auge haben muss, richtig?
Nein, also es ist halt, man sieht dort sehr viel. Abgedeckte Dächer zum Beispiel, da kann man schon viel draus schließen anhand der Druckwellen, die dann stattgefunden haben. Oder es gab sogenannte Luftminen, die sind in der Luft noch explodiert, um nur die Dächer abzudecken. Und dann kamen halt später Flugzeuge und haben Brandbomben abgeworfen, damit die halt direkt in den Dachstuhl gelangen und nicht von dem Dach auf die Straße runterkullern. Das kann man schon sehr gut sehen anhand der Bilder. Dann natürlich, wenn zerstörte Gebäude sind durch Explosion, aber halt auch, wenn zwei Explosionen in einer Reihe sind. Nummer drei sieht man nur ein kleines schwarzes Loch, um das jetzt mal so bildlich darzustellen. Mhm. Und Nummer vier und fünf ist wieder ein großer Krater gesehen. Dann kann man davon ausgehen, dass das Flugzeug hat ja eine konstante Geschwindigkeit. Die Fallgeschwindigkeit wird auch dieselbe sein, wenn die Größe der Munition, die abgeworfen ist, auch die identisch ist. Und demnach kann man dann schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dort ein Kampfmittel in den Boden eingedrungen ist, aber nicht zur Umsetzung gekommen ist. Und dass es halt dort halt noch liegt.
Okay, verständlich. Also da, wo die Krater sind, ist auch was explodiert, klar. Und da, wo die kleineren Einschläge und Löcher sind, muss man die Sorge haben. Wurde das denn insgesamt schon mal zwischenzeitlich überprüft oder wird das immer nur rausgezogen aus den Luftbildarchiven, wenn jemand sich anschickt, da irgendwo was zu bauen oder zu erweitern?
Das ist ja wirklich eine Masse an Bildern und Daten. Und immer wenn halt so ein Antrag ist, dann wird halt geprüft, was gibt es für Abschnitte, und wenn das halt noch nicht eingearbeitet worden ist im Kartenmaterial, dann wird das halt dann getan. Mhm. Man muss halt dazu sagen, wenn es halt keine Luftbilder gibt, dann gibt es auch keine Daten.
Also es ist nicht flächendeckend ab, man kann nicht sagen, von ganz Köln existieren solche Bilder, sondern nur teilweise?
Ja, genau.
Und diese Auswertung der Luftbilder, wer nimmt die vor? Macht ihr das auch?
Nein, das machen wir nicht. Es gibt zwar auch, zivile Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, aber dieser Aufwand, der ist halt enorm, und da kann man halt auch wirklich in die Tiefe gehen. Also wenn man da in die Rekonstruktion geht, dann könnte man sogar den Piloten benennen, der den Bomber geflogen hat, die Flugzeugstaffel, von welcher Abteilung die kam und genau welche Munitionssorten dieses Flugzeug halt an Bord hatte. Darauf lässt sich dann halt auch schließen, mit welcher Belastung hat man zu rechnen auf bestimmten Gebieten. Und so arbeiten wir halt auch, also das ist dann eine Recherche, und dann kann man halt auch wirklich sagen, was hat dort stattgefunden? Haben dort nur Bombenabwürfe stattgefunden oder auch Bodenkampfhandlungen? Von welcher Seite sind die Alliierten gekommen, von welcher Seite haben die Deutschen geschossen? Und anhand dieser Bilder kann man sich dann leicht zurückversetzen in diese Zeit und dann halt schon seine Arbeitsweisen halt anpassen, weil man weiß, mit was kann man rechnen.
Also diese Recherche ist teilweise zunächst mal in der öffentlichen Hand, ja, das ist der Kampfmittelräumdienst, der bei der Bezirksregierung ansässig ist, die werten das erstmal aus, und ihr seid aber auch in diese Recherche irgendwie involviert oder ihr macht euch eure eigenen Gedanken dazu noch, oder wie ist das?
Ja, also hier in NRW ist das so, es gibt den, dass die Bezirksregierung das halt erledigt, aber deutschlandweit gibt es halt auch andere Verfahren. Und es gibt halt auch Unternehmen, die kann man auch beauftragen für den Bereich NRW, wenn ich jetzt als Privatperson trotzdem noch eine detailliertere Auswertung haben möchte, wie die Bezirksregierung mir es gibt, weil die entscheiden natürlich auch anhand der Fakten. Die schreiben da jetzt keinen großen Roman zu. Und das hat man natürlich, wenn man ein privates Unternehmen beauftragt, hat man das viel detaillierter.
Ist das dann auch sowas, was bei euch angefordert werden könnte als eine Art Zweitmeinung zu so einem strittigen Fall vielleicht?
Klar, natürlich, aber man muss dazu sagen, in NRW ist es halt so kompliziert, da hat die Behörde natürlich das letzte Wort.
Ja. Ja, also so schrecklich das ist und so makaber es klingt, aber man muss ja fast dankbar sein, dass das damals dann sehr gründlich dokumentiert worden ist, weil überall, wo diese Dokumentation fehlt, tappt man im Dunkeln, ne?
Ja, also auch wenn Luftbilder halt auch vorhanden sind, kann man nicht zu 100%ig Sicherheit sagen, dort ist nichts. Es gibt auch Fälle tatsächlich in NRW, da wurden nach und nach jetzt immer noch Luftbilder neu ausgewertet, und dann wurden Abschnitte, die vorher von der Bezirksregierung halt, ich sag mal, kampfmittelfrei ausgeschrieben worden sind, auf einmal mit Bombenblindgänger-Verdachtspunkten halt neu bewertet.
Kann das denn auch so weit kommen, dass vielleicht sogar ein Gebäude zwischenzeitlich errichtet worden ist auf einem Fleck, wo man jetzt nachträglich denkt, okay, das war vielleicht doch kritisch?
Ja, sogar sehr häufig. Also das passiert sehr, sehr häufig und es gibt dann auch sehr komplizierte Bergungsmethoden, weil auch selbst wenn ein Haus schon vor dem Zweiten Weltkrieg stand und nie zerstört worden ist, da denken ja alle, das wurde nie zerstört, das stand schon früher da, was soll da sein? Aber man muss sich das ja überlegen. Wie ich schon sagte, es gibt ja eine bestimmte Flugrichtung, eine Fallgeschwindigkeit, dann kommt es darauf an, wie war der Boden, weil Wetterberichte von damals werden auch herangezogen, wie aufgeweicht war der Boden, was haben wir überhaupt für eine Bodenklasse, was passiert, aus welchem Winkel ist das Kampfmittel in den Boden eingedrungen und wo kann das jetzt liegen? Und das kann halt auch ein paar Meter wandern im Boden. Und das kann halt auch sein, dass das rechts neben dem Haus einschlägt und links neben dem Haus auf einmal liegt oder halt unterm Haus. Und in Hamburg hatten wir auch schon den Fall, dann haben wir halt in Kellern gebohrt. Mit dem Kellerbohrgerät, Kampfmittel sondiert und dann halt ja die Bodenplatte aufschneiden müssen und dann durch den Keller halt eine komplizierte Bergungsmethode vollzogen. Oder halt von außen. Du musst das Haus halt abgestützt werden, also das gibt's halt schon.
Also wenn man dann tatsächlich was findet, dann kann man es nicht liegen lassen nach dem Motto, es ist jetzt über 70 Jahre gut gegangen und dann wird es auch weiterhin gut gehen, sondern die Dinger sind noch explosiv und könnten dann auch noch hochgehen, ja?
Ja, also ich sag mal, nach 77 Jahren hat der Sprengstoff absolut an der Brisanz nicht eingebüßt. Und das muss man sagen, das war früher super Qualität, was die damals verwendet haben. Zum Ende des Krieges, klar, hat man ein bisschen Material gepanscht, aber auch selbst das kann man mit der heutigen Qualität nicht mehr vergleichen. Und der Sprengstoff an sich hat noch die gleiche Funktion. Das Einzige ist halt der Körper drumherum und die Zündertechnik. Aber die Zündertechnik damals auch, die wurden auch von Uhrmachern hergestellt. Da gibt es zwar bestimmte Komponenten, die jetzt nach und nach halt natürlich von der Materialhaltbarkeit jetzt nachlassen werden, wie Federn, Spannstifte.
Aber das ist ja genau das Kritische, oder nicht?
Genau. Absolut.
Also, wenn das nachlässt und dann zum Ausschlag kommt?
Genau, es gibt sogenannte Selbstdetonationen, die kommen immer mal wieder vor. Oft bleiben die unbemerkt. Oft wird das auch nicht an die große Glocke gehangen oder man hat die Ursache gar nicht ursprünglich erkannt. Dann sieht man halt einfach nur, dass der Boden abgesackt ist. Denkt man, das ist eine Wasserleitung, die eventuell kaputt gegangen ist und unterspült hat. Solche Sachen.
Es gibt ja auch, also wenn sowas entschärft wird, du hattest schon gesagt, ihr entschärft es nicht, ihr detektiert und dann kommen andere Experten, Sprengstoffexperten, du bist ja auch einer, aber die das dann, die den Zünder rausdrehen, wenn das möglich ist. Und wenn nicht, dann wird das Ganze abtransportiert und gesprengt. Oder ist das Verfahren?
Ja, genau. Also meine Firma hat sich jetzt spezialisiert auf die Suche, auf die Baufeldfreimachung in dem Sinne. Und wenn wir halt was detektiert haben, dann legen wir es frei, identifizieren es zweifelsfrei. Und die Entschärfung an sich jetzt hier in NRW und auch woanders macht denn der Kampfmittelräumdienst.
Also legen frei heißt tatsächlich, ihr geht mit einem kleinen Bagger dann dran oder mit Schaufeln oder was ist euer Arbeitswerkzeug?
Ja, also wenn wir es angemessen haben, dann sagt man immer so schön, die letzten Meter gehören dem Feuerwerker und dann wird der Bagger halt weggenommen und dann stehe ich halt unten im Loch mit der Schaufel.
Wie tief ist das etwa?
Ja, es kommt immer ganz drauf an, auf die Bodenverhältnisse. Also hier in NRW wurde der Bombenhorizont auf 8 Meter Geländeoberkante 1945 ausgewiesen, pauschal auf ganz NRW. Muss man halt auch sehen, macht das Sinn, das pauschal zu halten bei den verschiedenen Böden, die es halt hier gibt. Aber so ist das, daran müssen wir uns halten. Und das beinhaltet halt, wenn jetzt in Köln im städtischen Bereich eine Aufschüttung von 3 Metern herrscht, Nachkriegsauffüllung durch Schutt, dann müsste ich 11 Meter runterbohren, um praktisch die Kampfmittelfreiheit tatsächlich für diesen Verbauträger oder halt wenn ich ganze Grundstücke kampfmittelfrei sondieren sollte, würde ich ein Bohrraster auf das Grundstück legen und dann halt einmal durchlöchern, sondieren und dann die Kampfmittelfreiheit bescheinigen oder halt Verdachtsmomente, die ich dann interpretiert habe an den Messergebnissen, öffnen. Und das kann halt dann, wie gesagt, auch bis zu 8 Meter sein, jetzt hier in NRW. Es gibt auch tiefere Bergungen, ja. Absolut.
Das heißt, ihr sondiert, das heißt, so Tiefenbohrungen macht ihr, so Stichproben, kann man sagen?
Ja, sowohl das auch. Also Stichproben in dem Sinne sind es eigentlich nicht, sondern das sind schon gezielte Bohrungen an bestimmten Punkten, wie zum Beispiel, wo die Verbauträger, Mikrofehle reingepresst werden sollen in den Boden, reingerammt. Das obliegt dann halt auch dem Arbeitsschutz, dass das vorher halt kampfmittelfrei sondiert sein muss. Ansonsten wird eine Spezialtiefbaufirma heutzutage auch das nicht mehr machen.
Weil natürlich die Erschütterungen genau das Problem sind, ne? Wenn die da reinrammen.
Ja. Genau, und es gibt halt verschiedene, ich sag mal, Vorschriftslagen dann, die darauf hinweisen, von der BG Bau, der DGUV oder der Unfallverhütungsvorschrift, und da sind die halt schon der gewillt, sich dran zu halten.
Ja. Also wenn man ein Loch in die Wand bohrt, dann legt man ja auch vorher sinnvollerweise so einen Metalldetektor dran, um zu gucken, ist da vielleicht eine Leitung, gerade beim Altbau. Und sowas Ähnliches werdet ihr auch machen mit Metallsonden, wahrscheinlich erstmal gucken, ob da irgendwas ist. Ne? Nicht einfach mal auf gut Glück runterbohren, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ne?
Genau, richtig.
Ja, und wir waren jetzt eben an dem Punkt, dass du sagst, der letzte Meter gehört dem Feuerwerker, der dann ja du bist. Du musst uns auch nochmal emotional vielleicht mitnehmen, wenn du dann dich so einem Sprengkörper näherst. Natürlich, die Frage hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört. Wie ist das mit dem Thema Angst?
Ja, also Angst ist immer so ein, in meinen Augen, also durch meine Militärvergangenheit auch, ist Angst ein lebender Begriff. Und,
ein lebender Begriff?
Ein lebender.
Ein lebender Begriff.
Und ich sag mal, es gibt, wir haben keine Angst, wir haben aber Respekt. Respekt vor der Situation, wie es damals halt in den Kriegsgebieten war. Und halt auch Respekt halt vor diesem Kampfmittel. Aber ich sage immer so, wenn man sich seiner Sache halt sicher ist, wie es gibt so viele Berufe, die gefährlich sind in bestimmten Situationen. Also wenn ich jetzt an Straßenbauer denke oder die Autobahnmeisterei, nur so als Beispiel.
Absolut,
jetzt,
ja.
Dann sehe ich da die Gefahr viel, viel mehr, weil die sind halt abhängig von vielen Außenfaktoren, die sie nicht beeinflussen können. Ich kann die Situation ja schon beeinflussen. Ich weiß, was ich suche, ich weiß meine Messwerte und ich gehe jetzt an ein Objekt ran, was sich nicht mehr bewegt, wenn ich es nicht zulasse. Mhm. Im Optimalfall. Und natürlich, wenn es halt vorher einmal bewegt worden ist durch den Bagger, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich halt das jetzt nicht mehr so beurteilen kann. Weil dafür müsste ich erstmal wissen, welches Kampfmittel ist es, welche Zündertechnik ist dort verbaut.
Ist das Erste, wonach du schaust, wenn du dich dem näherst? Welcher Zünder ist das?
Ja, also als allererstes, ne, kommt natürlich die Identifizierung des Kampfmittels an sich. Darauf kann man schon auf bestimmte Zündertypen schließen. Und dann schaue ich mir den Zünder halt dann nochmal an. Das mache ich dann meistens, ich habe dann eine Datenbank, dann schaue ich mir das nochmal genau an und wie der nochmal funktioniert. Ne, weil es gibt so eine Diversität, das kann man nicht alles kennen. Auswendig lernen. Mhm. Und dann kann ich schon beurteilen, wie ist der Mechanismus und was ist im Flug mit dem Zünder passiert, in welchem Zustand ist er. Und dann kann ich halt auch die Lage halt beurteilen und sagen, okay. Aber dann kommt halt auch schon die Bezirksregierung, die ich dann schon vorher verständigt habe. Und die beurteilen die Lage dann für sich selber natürlich noch einmal.
Ja. Bei den verschiedenen Zündertypen, es gibt ja auch so chemische Zünder, wo sich eine Flüssigkeit quasi dann durchfrisst, wenn die Ampulle beschädigt wurde. Und das ist, glaube ich, wenn ein Bagger gegenkommt, genau das Problem, dass man dann nicht genau weiß, was passiert jetzt gerade im Inneren. Also dann tickt möglicherweise auch die Uhr.
Genau, chemische Langzeitzünder hast du gerade angesprochen. Eigentlich sehr pervers, was der Mensch da gebaut hat. Und der war halt einfach nur gegen die Zivilbevölkerung. Und zwar hatte der den Hintergrund, dass man gezielt dadurch Blindgänger verursachen wollte in zerstörten Baugebieten und dass die Leute sich halt nach Bombenangriffen in Sicherheit gelegt haben, angefangen haben, ihre Verletzten dort zu versorgen, die Leichen zu bergen und den Wiederaufbau zu starten und mit der Hoffnung, alles ist wieder gut, die Rettungskräfte sind alle vor Ort und dass die Zünder waren dann voreingestellt auf bestimmte Stunden. Und ob sie jetzt am ersten Tag, am zweiten oder am dritten Tag dann hochgehen, unterschiedlich. Und dann sind die halt explodiert. Und die sind halt auch so aufgebaut, wie du schon gerade richtig gesagt hast, mit einer Flüssigkeit und mit verschiedenen Zelluloid-Verfahren. Das sind so Plättchen, die sich dann nach und nach halt auflösen nach einer bestimmten Zeit und dann halt wieder den Zünder, halt den Schlagmechanismus freigeben.
Sind das dann auch solche, die du am meisten fürchtest?
Ja, weil die kann man nicht mehr so beurteilen. Weil, wie du schon sagst, wenn die halt einmal bewegt sind, man muss sich das so vorstellen, die liegen jetzt im Boden und dann ist jetzt nichts passiert. Das ist schon mal grundsätzlich gut, weil es kann ja auch sein, dass die Bombe jetzt andersrum liegt oder dass diese kleine Ampulle halt nicht so zerstört worden ist, wie es sein soll, sondern nur einen Riss hat und jetzt sich nur Gase bilden. Und diese Gase jetzt nach und nach diesen Auflösungsprozess halt verursachen. Und man weiß halt nicht, wie weit es ist. So, und wenn jetzt aber die Bombe sich bewegt hat, kann es ja sein, dass die Flüssigkeit tatsächlich jetzt ausgetreten ist und dieses Auflösen halt auf einmal extrem beschleunigt. Und daher kann man nicht sagen, passiert es jetzt, passiert es in einer Stunde, passiert es in ein paar Tagen oder passiert es gar nicht. Und das sind immer diese Fälle, wo dann dieser TOC-Maßnahmen der Evakuierung halt vollzogen werden und dann halt auch entschieden wird, wie machen wir es.
Ja. Und dann werden die ja wahrscheinlich weggebracht oder vor Ort gesprengt, beides kommt in Frage, ne?
Nee, weggebracht gar nicht. Also die werden gar nicht mehr bewegt.
Okay.
Also entweder man versucht es halt wirklich noch zu entschärfen oder halt zu sprengen.
Ja.
Und das ist natürlich dann meistens in Stadtgebieten ja extrem schlecht.
Da kommen dann große Mengen von Sand und ich glaube auch Wasser.
Genau, auch Entlastungsgräben werden gezogen, um Versorgungsleitungen oder Fundamente von anderen Häusern halt zu schützen. Aber oft ist der Platz halt auch gar nicht da, um das halt wirklich in diesem Maße zu machen. Man muss sich das ja vorstellen, wenn die da ein paar 4 bis 8 Meter Tiefe dann liegen und so eine Detonation, die hat ja enorme Kräfte auch nach außen und diese Erschütterung, diese Wellen, die wollen ja irgendwo hin. Und wenn man halt nicht genug Entlastungsgräben zieht, dann kann das natürlich schon an die Bausubstanz anderer Gebäude gehen.
Ja, also es ist ja meistens schon so, dass man hinterher aufatmen kann und man liest dann in der Zeitung, es ist alles gut gegangen. Hin und wieder aber auch nicht. Solche Fälle, also ich habe es jetzt gesehen, in Göttingen gab es das 2010 mal, dass da 3 Leute auch bei gestorben sind, bei einem missglückten Versuch, so eine Bombe zu entschärfen oder zu bergen. Insofern doch das Thema hohes Risiko, also du hast es eben schon ein bisschen verglichen mit anderen Berufsgruppen, aber es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass da auch was schiefgehen kann, ne?
Ja, absolut, also klar, das Risiko ist halt immer da, auch selber bei der Detektion, bei der Sondierung. Früher war es ja so, dass nur in NRW das so war, dass Baufirmen selber die Bohrungen runterbringen durften, ohne dass jemand da war und das kontrolliert hat. Und dann haben die Bohrung halt verrohrt und irgendwann kam dann eine Fachfirma, die bestellt war von der Bezirksregierung, hat sondiert, die hat aber nicht ausgewertet und hat die Sondierungsdaten einfach nur dann der Bezirksregierung geschickt und das hat dann Wochen oder Monate gedauert, bis man diese Daten hatte. Dementsprechend stand die Baustelle immer still und da war natürlich ein enormes Risiko auch für die Firma. Also allein im Rahmen des Arbeitsschutzes war das natürlich also fatal.
Ja.
Und das hat sich jetzt halt auch geändert. Die haben das jetzt deutschlandweit angeglichen. Da bin ich auch froh drüber, dass NRW diesen Weg gegangen ist und die Bezirksregierung Düsseldorf halt ein bisschen an ihren Kompetenzen halt eingestrichen hat und den Angleich langsam schafft, so wie es deutschlandweit funktioniert.
Also das geht jetzt auf jeden Fall schneller, so viel kann man sagen.
Ja, absolut. Also wenn ich jetzt Sicherheitsdetektion für Verbauträger, nehme ich jetzt ein Beispiel, oder egal, welche Spezial-TV-Maßnahmen beauftragt worden bin, dann bin ich innerhalb von 5 bis 14 Tagen halt vor Ort, bringe die Bohrung rein, kann direkt vor Ort schon die erste mündliche Auswertung halt erteilen, auch eine mündliche Freigabe erteilen und innerhalb von 12 bis 24 Stunden hat man dann halt auch meinen Freigabebericht vorliegen. Also das ist halt wirklich nicht mehr 30 Tage, sondern 3.
Gut. Wie erlebst du insgesamt die Bauträger bei diesem Thema? Bist du dann eher das lästige Übel oder bist du ein Problemlöser?
Ja, sowohl als auch. Viele verstehen diese Problematik halt nicht, weil das ist natürlich etwas, sehr abstrakt ist, das kann man sich nicht vorstellen. Da heißt es auch immer so schön, das haben wir früher immer so gemacht und ist noch nie was passiert und was soll da sein, das kostet alles nur Geld. Das ist auch richtig, ich kann das auch einigermaßen nachvollziehen und besonders auch für private Bauträger ist das schwer. Große Bauträger, die sehen das natürlich ganz anders. Keiner will das Risiko übernehmen und dafür haften und deswegen wird es halt einfach abgegeben. Aber in meinen Augen ist das halt auch ein Muss. Also das, ich kann es nicht verantworten. Ich lehne auch bestimmte Aufträge ab, wo ich halt kein Verfahren anwenden kann, das zu diesem gewünschten Erfolg halt führen würde.
Kannst du das Beispiel mal nennen?
In der Deutschen Bahn ist das gang und gäbe, dass es gibt so eine Art, also so Schotterzüge, die nehmen praktisch den Gleisschotter auf, reinigen ihn und setzen ihn wieder rein. Und da will man immer gerne auch eine Kampfmittelbegleitung haben, eine sogenannte Kampfmittel, eine baubegleitende Kampfmittelsondierung. Das ist dann praktisch eine visuelle Kontrolle. Sprich, da steht ein Feuerwerker halt neben diesem Zug. Der Zug, der kostet mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht Millionen sogar, weil der Tageseinsatz kostet auch im fünfstelligen Bereich. Und da will man sich dann einfach nur absichern auf dem Rücken des Feuerwerkers oder der Firma, die halt dort jemand hinstellt. Aber man hat dort keine Möglichkeit einzugreifen oder auch was zu sehen. Und so ist es auch in Hamburg passiert. Letztes oder vorletztes Jahr war das. Da lag auf einmal eine Bombe auf diesem Förderband. Zum Glück ist nichts passiert. Die Bombe war unbezündet. Wie die da jetzt reingekommen ist, sei mal dahingestellt. Das weiß keiner. Früher hat man auch einfach alles, was man hatte, vergraben, was man nicht sehen wollte. Und Zünder vielleicht rausgedreht und trotzdem irgendwo hingelegt und nicht entsorgt. Aber das war einfach Glück und solche Aufträge lehne ich halt auch ab, auch wenn dort halt wirklich viel Geld geboten wird von bestimmten Firmen oder auch der Deutschen Bahn, um das dann halt zu bewerkstelligen.
Heißt das, du lehnst kategorisch von der Deutschen Bahn Aufträge ab oder ist das nur dieses Spezielle? Du hast sonst auch mit dem Schienennetz schon zu tun, ne?
Ja, also ich arbeite sehr, sehr gerne für die Deutsche Bahn. Es ist immer spannend, es ist immer was anderes, es ist nie langweilig. Ist auch natürlich auch immer ein hohes Risiko, weil man hat halt immer, man ist immer an Sperrpausen gebunden, man ist zeitlich sehr unter Druck und es muss halt alles organisiert und vorbereitet sein. Aber genau das gefällt mir halt eigentlich auch. Das ist so ein bisschen dieses, das muss halt so ein bisschen militärisch sein, kurz, knapp, schnell, zuverlässig. Und ich bin wirklich viel für die Deutsche Bahn unterwegs. Bloß das sind halt meistens private Firmen, die für die Deutsche Bahn arbeiten. Und dann im Vorwege halt nicht dran gedacht haben, dass eine Kampfmittelsondierung stattfinden muss. Und dann versuchen das letzte Mittel dieser Wahl, also ich sag mal, wir haben so eine Eskalationsstufe und die Baubegleitung ist wirklich das allerletzte Mittel, wenn kein anderes Sondierverfahren halt zum gewünschten Erfolg führen würde.
Mhm. Wie ist das im privaten Bereich? Kommen die Leute auch zum Teil direkt auf dich zu oder geht es immer über den Umweg der Bezirksregierung?
Nein, also die kommen direkt auf mich zu. Ich bin eine freie Firma. Mhm. Ich habe nichts mit der Bezirksregierung zu tun in dem Sinne. Ich stehe denen nicht unter Vertrag. Ich arbeite nicht für die in dem Sinne.
Ja.
Und die meisten Firmen kommen direkt auf mich zu. Also ob das jetzt private Bauträger sind, die einfach nur eine Frage haben, weil sie überfordert sind, jetzt mit den behördlichen Auflagen, dann versuche ich halt da beratend tätig zu werden. Und aber auch dann halt den gewünschten Erfolg halt zuzuführen.
Ja, und dein Einsatzgebiet oder das eurer Firma ist eben nicht beschränkt auf Köln und Umland, sondern es geht ein bisschen weiter, auch in andere Bundesländer rein, ne?
Ja, genau. Also wir arbeiten deutschlandweit, auch im Streckennetz der Deutschen Bahn deutschlandweit. Und ich habe ja, ich sag mal, Außenstellen in Hamburg, in Frankfurt, im Saarland und bin halt, ja, ich sag mal, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, aber auch Baden-Württemberg tätig.
Mhm. Und mit wie vielen Leuten?
Ja, wir sind jetzt zurzeit 15 Leute. Habe ich halt aufgeteilt auf Bordtrupps und auf Feuerwerker. Und als junges Unternehmen ist das schon gut. Wir sind gut im Wachstum. Ich habe auch fast nur ehemalige Militärs bei mir, weil ich halt einfach sehr gut mit denen arbeiten kann und die die Materie halt von sich aus verstehen und halt auch sensibilisiert sind. Das Arbeiten ist dort strukturiert. Also ich ziehe gerne Personal aus der Bundeswehr, weil ich einfach denke, dass man dort sehr viele Erfahrungen halt mitbringen kann.
Ja. Ja, du warst 12 Jahre Zeitsoldat, hast du schon erwähnt. Kannst du da auch nochmal drüber berichten, was du da gemacht hast?
Ja, also ich habe damals angefangen als 19-Jähriger bei der Bundeswehr, bin dann zu den Fallschirmjägern gekommen und habe mich dann halt auch diesem Bereich halt gewidmet und bin dann halt dort 12 Jahre lang geblieben. Musste dann allerdings aufgrund eines Fallschirmsprungunfalls so meine Fallschirmsprungkarriere so ein bisschen an den Nagel hängen und habe mich dann mehr dem Bereich des Sprengstoffwesens gewidmet. Also der Munitionsbewirtschaftung, der Kampfmittelbeseitigung, Aufklärung. Und da hatte ich noch gar nicht so diese Vorahnung, was in Deutschland noch alles auf diesem Feld liegt. Weil man berichtet darüber ja nicht mit Absicht. Und habe mich dann nach und nach damit mehr befasst und habe dann geguckt, was gibt es noch für Aus- und Weiterbildung nach der Bundeswehr. Habe das dann während der Bundeswehrzeit schon alles vollzogen. Und ja, so bin ich dann halt reingerutscht.
Es gibt in Dresden, glaube ich, so eine, wie heißt das, Sprengstoffschule oder sowas?
Ja, die Sprengstrune in Dresden.
Sprengschule.
Genau, die gibt es. Dann, es gibt jetzt schon mehrere Träger in Deutschland. Ich sag mal, die zwei größten sind, ist die Sprengstoffschule in Dresden und die DFAB in Bad Marienberg. Das ist die Deutsche Feuerwerke Ausbildungs- und Beratungsgesellschaft. Damals gegründet von Herrn Schmidt, auch ein ehemaliger Militär, Stabsoffizier. Sehr hochdekorierter und sehr wissender Mann. Also ich schätze ihn sehr. Also er hat mich ausgebildet und herangeführt an den Bereich und ja, hat jetzt auch seinen wohlverdienten Ruhestand eingetreten. War ja schon lange pensioniert bei der Bundeswehr, hat sich aber trotzdem diesem Themenfeld immer noch weiter verpflichtet gefühlt, hat das alles, ich sag mal, eine bestimmte Struktur halt reingebracht, weil das war nicht immer gang und gäbe, dass nur Militärs das gemacht haben, sondern ich behaupte, dass 60-70% der Menschen, die dort arbeiten, damit vorher nie was zu tun hatten und dementsprechend halt nur diesen Wirtschaftsfaktor sehen, aber nie, ich sag mal, das Kerngeschäft, diese Brisanz. Und mein Ziel ist es, wie blöd es halt klingt, dass wir nichts mehr in Deutschland haben. Also ich würde gerne, dass meine Enkel, auch wenn ich glaube, das schaffe ich nicht, in einem Deutschland aufwachsen, wo es keine Altlasten mehr aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt. So, und wenn ich dann keine Arbeit mehr habe, dann ist es halt gut. Dann muss ich halt die Firma umstrukturieren auf den Tiefbau oder. Aber das ist halt wirklich so mein Herzenswunsch und mein Ziel.
Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Berufsbild des Feuerwerkers. Man hat einerseits natürlich das, was du erklärt hast, also man detektiert und holt all die Altlasten aus den Kriegen aus dem Boden. Aber ansonsten, was wären weitere Einsatzfelder? Mir fällt noch ein, eben, dass man Gebäude sprengt, also kontrolliert sprengt. Sicherlich auch in Tagebauen vielleicht irgendwas zum Abbau von Material wird gesprengt. Aber was ist das für ein Berufsbild Feuerwerker?
Ja, das ist tatsächlich dieser Feuerwerkerbegriff, der ist ja schon sehr, sehr alt und ursprünglich hat er auch viel mit Pyrotechnik zu tun, weil früher war es ja so, die Kanonenkugeln, die bestanden aus Schwarzpulver und so ist das praktisch so alles entstanden. Also da müsste man jetzt noch weiter zurückgehen, um das mal wieder alles aufzubröseln. Aber das ist halt kein feststehender Begriff und viele denken auch tatsächlich, ich veranstalte Feuerwerke.
Ja.
Das ist natürlich nicht der Fall. Im Militärjargon sagt man immer Feuerwerker, weil da kommt es her. Im Zivilen, wenn man dann Feuerwerke sagt, denkt jeder an Pyrotechnik.
Verstehe, ja.
Es gibt unterschiedliche Sparten. Es gibt, wie du schon gesagt hast, ich sag mal, den Sprengmeister, der halt für bestimmte Gebäudesprengungen zuständig ist, für den Tagebau zum Abtrag. Dann gibt es den Pyrotechniker, der Feuerwerke veranstaltet, wie jetzt hier rein im Flammen. Und dann gibt es halt den Feuerwerker in der Kampfmittelbeseitigung, der dann halt wirklich für das Beseitigen, Sondieren von Kampfmitteln zuständig ist.
Und von diesen genannten Berufsfeldern, also diesen Sparten, welches ist die größte Aufgabe?
Also jetzt in meinem Fall bin ich nur für die Kampfmittelbeseitigung zuständig. Also es sind halt drei unterschiedliche Berufsfelder. Die haben jetzt nichts miteinander unbedingt zu tun.
Achso, man würde nie wechseln. Du würdest nicht jetzt mal ein Gebäude sprengen, kontrolliert oder so, das nicht?
Nein, das sind halt wirklich drei unterschiedliche Berufsfelder und Themenbereiche. Und man verwendet nur verständlicherweise diesen Begriff. Aber es ist halt unterschiedlich nochmal aufgebröselt.
Ja. Eine Frage, die mir vorhin schon in den Sinn kam, bekommst du eigentlich eine Berufshaftpflichtversicherung?
Ja, eine sehr teure, aber die bekomme ich.
Okay. Und ebenso natürlich alle Leute, die bei dir arbeiten?
Ja, genau.
Wahrscheinlich aufgeteilt, ob sie in dem oder dem Bereich arbeiten, kriegen sie unterschiedliche Prämien, ne? Nehme ich an. Also mal mehr teuer, mal weniger.
Ja.
Ja. Ja, also interessant wirklich auch, dass du sowas einfach mal erwähnst. Ich hatte mal dann so einen Fallschirmunfall oder so. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz sagen. Also das klingt ja erstmal auch potenziell tödlich. Also Fallschirmunfall möchte ich nicht haben. Was war denn da los?
Ja, also ja, man erzählt das immer so beiläufig. Und letztens hatte ich mich auch noch mit einem Freund unterhalten. Und dann haben wir unsere Vita einfach mal so runtererzählt. Und ein Außenstehender hat es mitbekommen. Und der hat gesagt, ich sage, mein Gott, was habt ihr alles gemacht? Aber man sieht das halt gar nicht mehr so. Also unser Themenfeld bestand halt daraus. Wir hatten eine Spezialausbildung, wir sind aus Flugzeugen gesprungen, haben unsere Hubschraubern abgeseilt, haben eigentlich alles gemacht, was sich ein junger Mann so vorstellen kann. Konnten uns halt austoben, ausleben. Und ja, es ist natürlich immer mit Gefahren verbunden. Aber ich sag mal, als junger Mann blendet man das halt auch gerne aus. Man sieht mehr das Abenteuer und man wird aber auch gut ausgebildet. Also im Gegensatz der verschiedenen Meinungen herrscht in Deutschland bei der Bundeswehr eine extrem sehr gute Ausbildung, die sehr geschätzt wird halt auch von allen anderen Partnern. Und ich behaupte, oder das, was ich gesehen habe durch Einsätze und Operationen auch mit den Amerikanern, ist, dass die allgemeine soldatische Ausbildung um Weiten besser ist als die der Amerikaner.
Ehrlich?
Ja, absolut. Also weil bei uns wird halt das eigenständige Denken und Handeln halt erzogen und auch ausgebildet. Und man wird flächenbreit ausgebildet und nicht punktuell für bestimmte Aufgabenschwerpunkte. Und demnach ist jeder deutsche Soldat sehr, sehr gut und als Allrounder einsetzbar.
Du warst auch in Afghanistan, stimmt das?
Ja, das stimmt. Tatsächlich. Ich war in der schweren Zeit 2010, 2011 auch tatsächlich vor Ort in Kunduz. Da hat ja unsere Brigade, aber auch unsere Division halt sehr schwere Verluste erlitten. Dort war praktisch das größte Gefecht nach dem Zweiten Weltkrieg, das Kavradas-Gefecht, wo wir leider halt auch Kameraden verloren haben und viele schwerst verwundet sind. Und dadurch halt auch das ganze Umdenken in der Bundeswehr halt stattgefunden hat, was die Ausbildung angeht, dass man, ich sag mal, akzeptiert, dass die Bundeswehr halt auch in Kriegsgebieten ist und auch an Kriegshandlungen teilnimmt, was vorher nie so öffentlich geworden ist, auch tatsächlich durch Soldaten, die die Bildaufnahmen angefertigt haben und dann praktisch nach Deutschland geschickt haben. Dadurch ist ja erst alles rausgekommen.
Ja. Schweres Thema heute bei Wirtschaft Köln Unplugged. Auch trotzdem die Frage muss ich jetzt auch stellen, wie blickst du auf die aktuellen Kriegsgeschehnisse in der Ukraine?
Ja, sehr besorgt. Also man muss sich vorstellen, die Ukraine ist nicht weit weg und Deutschland ist ein Land, wo viele Leute immer ihren Wohlstand vergessen, wo der herkommt und auch immer gerne gegen alles treten, was sie haben und was es ermöglicht, dass sie jetzt diesen Bildungsweg gehen konnten, ohne dass sie sich Sorgen machen mussten. Und ich bin ein Gegner von Menschen, die immer alles nur negativ sehen und schlecht machen wollen, was früher mal war oder was dazu geführt haben, wo sie jetzt stehen und ihre Meinung halt äußern können. Und weil ich habe halt verschiedene Länder der Welt gesehen und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir hier haben. Wir haben Material, einen Überfluss. Wenn wir was haben wollen, bestellen wir es. Dann ist es morgen da und wir regen uns auf, wenn es halt erst übermorgen kommt. Es gibt so viele Sachen und Vorteile, die wir haben aufgrund der Weltlage, dass Deutschland so ein großes und mächtiges Land ist und auch die Wirtschaft, muss man sagen. Wir hängen das immer nicht groß an die Glocke, aber das, was Deutschland kann und macht, auch weltweit und auch in anderen Ländern, die jetzt noch nicht so weit sind, das ist enorm. Und ich hoffe einfach nur, dass der Konflikt in der Ukraine jetzt bald ein Ende nimmt und dass man auch nicht verbissen jetzt darauf guckt und sagt, wir müssen jetzt gewinnen. Im Krieg gibt es nie Gewinner und im Krieg gibt es auch keine Wahrheit. Das musste ich lernen, als dadurch, dass ich den Krieg selber erlebt habe. Und das kann ich halt immer nur noch betonen. Da muss man halt auch immer vorsichtig sein, was man halt so weitergibt, ohne dass man das halt verifiziert hat. Und ich sehe das immer aus einer Vogelperspektive und versuche immer zu schauen, was können Beweggründe sein, was nicht. Es gibt keine Rechtfertigung, niemals für Krieg und niemals für Gewalt. Aber man darf sich auch keiner Diskussion verschließen. Das ist meine Meinung. Und wenn ich aufhöre zu diskutieren, dann habe ich eigentlich schon verloren, weil es gibt immer zwei Seiten. Und auch wenn der andere falsch auf der falschen Seite ist und der eine falsche Meinung hat, denke ich einfach mal, irgendwoher muss er seine Meinung haben. Dann muss ich mir das ja anhören, um eventuell rauszufinden, wo ist er falsch abgebogen, um ihm das vielleicht mal offen zu legen. Mhm. Also einfach mal eine Reflexion halt auch darzulegen. Und ich finde, das hilft immer. Und das hilft auch bei so einem großen Land wie Russland. Also, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt pauschal sagen können, wir müssen jetzt Russland besiegen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Und demnach muss man dem halt sagen, dass er Fehler gemacht hat. In meinen Augen hoffentlich den Putin halt von dem Thron stoßen und dieses Land halt neu aufbauen, weil wir können ja Russland auch nicht von der Weltkarte streichen.
Ja. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einschätzung auch. Also ich glaube, wir würden jetzt zu sehr abschweifen, wenn wir uns da in dieses Themengebiet noch weiter. Aber ich fand das sehr differenziert und auch ja, gut, dass du da nochmal Stellung genommen hast. Vielen Dank. Und insgesamt für dein Kommen herzlichen Dank und die Vorstellung deines sehr, sehr interessanten Tätigkeitsgebietes, das auch sehr nützlich ist. Danke, Stefan Hansen.
Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und mich und mein Unternehmen vorstellen durfte. Und ich hoffe, jedem Bauträger, wenn er Rat und Tat braucht, dann kann er sich gerne bei mir melden.
Sehr gut.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die Suche nach Blindgängern ist für Stefan Hansen ein Beruf, aber es ist einer, der zwangsläufig und ständig an den Krieg erinnert und einen auch emotional beschäftigt. Und ich denke, das gilt auch, wenn man wie wir heute nur Stefan Hansens Schilderungen folgt und auf diese Weise einmal in die Nahaufnahme und die Rekonstruktion der schrecklichen Kämpfe und Bombennächte geht. Angst lähmt, sagt Hansen, aber Respekt erfordert und gebietet seine Tätigkeit allemal. In der kommenden Woche widmet sich mein Kollege Manuel Heckel dem Thema Führung. Zu Gast hat er Miriam Mertens, die vor 2 Jahren die Weiterbildungsplattform DeepSkill mitgegründet hat. Als ehemalige Unternehmensberaterin hat Mertens ein Trainingsprogramm entwickelt, über das man eine neue Art zu führen erlernen kann. Überwiegend sind es digitale Seminare, die das Startup mit rund 40 freiberuflichen Coaches anbietet. Mehr als 3500 Menschen haben schon daran teilgenommen. Lassen Sie sich gerne inspirieren und hören Sie rein. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich. Bis demnächst. Machen Sie es gut.